Wir waren beim Thema der Auferstehung, dem zweiten Ereignis, ersten Ereignis, bei der Wiederkunft Jesu Christi. Der Tod wird überwunden. Und wir sind beim dritten Aspekt dieses Gedankens. Dem Ergebnis der Überwindung des körperlichen Todes, bei der Frage, wie ist der neue Leib, der verwandelte Leib, beschaffen? Wir hatten gesagt, der neue Leib ist wie der von unserem auferstandenen Herrn, als er auferstanden war. Zweitens, er ist geistig. Wir wissen nicht genau, was das meint, aber es ist schon ein Unterschied zum ersten Leib. Das macht Paulus in 1. Korinther 15 klar. Drittens, er ist anatomisch, das heißt, er ist gestaltet mit einer Anatomie, wie unser Leib hat Fleisch und Bein. Viertens, er ist unsterblich. Und fünftens, so weit waren wir gekommen, er ist asexual, ungeschlechtlich. Die Geschlechtlichkeit gehört zur ersten Schöpfung, in der zweiten Schöpfung, die mit der Auferstehung beginnt, was das Äußere betrifft. Das Innere fängt ja schon mit unserer Wiedergeburt an. Aber wenn der Leib nachzieht, dann ist er für die zweite Schöpfung gestaltet. Wir kommen zu einem sechsten Aspekt, zu einer sechsten Eigenschaft. Der neue Leib wird ein herrlicher genannt. In Philipper 3, Verse 20 und 21. Er ist jetzt ein Leib der Niedrigkeit, ist dann aber ein Leib der Herrlichkeit. Von der Herrlichkeit und Verherrlichung hatten wir schon beim Thema Bedeutung gesprochen, sodass ich jetzt hier nicht weiter stehen zu bleiben brauche. Wir kommen nun zu der Frage, was ist die Ursache für die Veränderung des Leibes? Was ist die Ursache für die Überwindung des körperlichen Todes? Wir haben hier einige Hinweise in einigen Schriftstellen. Römer 8, Vers 11. Derselbe, der Jesus auferweckte, wird uns auferwecken. Gott ist die Ursache. Gott tut es. Der, der Jesus auferweckte, wird auch uns auferwecken. Aber im selben Vers scheint noch ein anderer Hinweis zu sein. Wenn wir den Heiligen Geist haben, den Geist der Heiligkeit, durch welchen Jesus auferweckt wurde, dann scheint es so zu sein, dass dieser Leib nicht in Niedrigkeit bleiben kann. Und in der Tat ist der Heilige Geist als ein Angeld besprochen, wird er als Angeld verstanden, dessen, das kommt. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass der Heilige Geist in unserem Leben ist, birgt dafür, bringt es mit sich, dass dieser Leib, in dem er jetzt wohnt, anders werden muss. Er kann nicht auf die Dauer in diesem Gefäß bleiben. Mit der Zeit muss eine Veränderung stattfinden. 1. Korinther 6, Vers 14. Gott wird mit seiner Kraft uns aufwecken, zur Auferstehung bringen. Gott tut es mit seiner Kraft. Es braucht sehr viel, um Leben dort hervorzubringen, wo Tod war. Tod ist etwas Endgültiges, aber Gottes Kraft ist groß genug, um Leib und Seele wieder zusammenzubringen. Kapitel 15 im 1. Korintherbrief. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 38. Gott gibt ihm einen Leib. Gott gibt einen Leib. Wieder wird gesagt, dass es von Gott ist. So auch in 2. Korinther 5, Vers 1. 2. Korinther 5, Vers 1. Wir haben einen Leib von Gott. Von Gott. Nun, das scheint eine sehr einfache Antwort zu sein. Die Ursache für die Auferstehung ist Gott, das ist klar, ja. Nur, wenn das so viele Male so gesagt wird, so deutlich, die Schrift findet es offenbar notwendig, das immer wieder zu sagen, dass es Gott ist, da muss eine Schlussfolgerung gezogen werden. Es ist nichts in uns, das diese Auferstehung herbeiführen könnte. Nichts in uns. So wenig, wie wir uns selbst zur neuen Geburt bringen konnten, so wenig können wir uns zur Wiedergeburt des Leibes bringen. So wenig, wie wir uns zur geistlichen Wiedergeburt bringen konnten, so wenig können wir uns zur körperlichen Wiedergeburt bringen. Es ist nichts in uns. Wir sind wirklich angewiesen auf das Handeln Gottes. Es wird also lauter Gnade und Kraft Gottes sein. Aber umso dankbarer sollten wir sein und wir dürfen uns freuen auf dieses große Geschenk der Auferstehung. Der Tod wird dann wirklich überwunden sein. Das war das erste Ereignis, die Überwindung des körperlichen Todes. Wir kommen zum zweiten Ereignis. Die Begegnung der Gläubigen mit ihrem Herrn ist das zweite Ereignis beim Kommen Christi. Die Begegnung der Gläubigen mit ihrem Herrn ist das zweite Ereignis. Was ist hierüber zu sagen? Erstens, diese Begegnung wird eingeleitet durch die Entrückung der Gläubigen. Die Begegnung mit dem Herrn beginnt mit der Entrückung. Jesus kommt zu uns und wir werden entrückt und begegnen ihm in der Luft. Also die Entrückung macht diese Begegnung möglich. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Danach werden wir, die Lebenden, übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. So wie Jesus mittels Wolke entrückt wurde, gen Himmel fuhr, so auch wir. Unsere Himmelfahrt geschieht ähnlich wie die von Jesus. Und dann begegnen wir ihm in der Luft und ziehen dann zurück in den Himmel mit ihm. Für ihn ist es ein Zurück, für uns ist es ein erstes Mal. Das Wort Parousia, das griechische Wort ist Parousia. Wir haben es im Deutschen als Fremdwort, Parousie. Ist ein Wort, das auch gebraucht wird für die Begegnung. Wir haben ein Beispiel in Apostelgeschichte 28. Vielleicht können wir den Text aufschlagen. Apostelgeschichte 28. Vers 13. Von da segelten wir um die Küste herum und kamen nach Regium, Und da sich nach einem Tage der Südwind erhob, gelangten wir am zweiten Tage nach Puteoli. Daselbst fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, 7 Tage zu bleiben. Und so gelangten wir nach Rom, aber noch nicht ganz. Auf diesem Wege kamen wir hin zu Rom. Aber was hier geschieht jetzt? Jetzt ist das, was dieses Wort uns verdeutlicht. Und von dort, von Rom, kamen die Brüder, als sie von uns gehört hatten, uns entgegen, bis gen Appii Forum und Res Taberne. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Da wir aber nach Rom kamen und so weiter. Dies ist eine Prozedur, ein Vorgehen, das man damals kennt, auch wenn man den Kaiser oder einen berühmten Mann, wenn der Mann nach Hause, nach Rom kommt, geht man ihm entgegen, als Zeichen des Wohlwollens. Und das ist ja auch mit Paulus geschehen. Die Gläubigen halten ihn sehr hoch in Ehren und kommen schon ihm entgegen. Und das ermutigt ihn auch. Er hat ja sehr viel mitgemacht auf dieser Reise. Nicht zuletzt auch auf dieser Insel, die sie jetzt verlassen haben, Melite. So ist es, wenn Jesus wiederkommt. Er ruft uns, nicht, dass wir jetzt von uns aus ihm entgegengehen würden. Diese Entrückung findet durch die Kraft Gottes statt, aber wir gehen ihm entgegen. Dann findet eine Untersuchung statt. Das gehört immer noch zu dieser Begegnung. Bei der Begegnung mit Jesus Christus findet eine Untersuchung statt. Davon ist an einigen Stellen die Rede. 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar gemacht werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder das als Ertrag erhalte, wohin sein Handeln im Leibe führte, sei es gut oder schlecht. Es kommt dann, wenn Jesus wiederkommt, zunächst eine Untersuchung. Unser ganzes Leben wird durchleuchtet. Und Paulus gebraucht hier einen Ernteausdruck. Wir werden dann ernten, was wir gesät haben. Wir werden als Frucht, als Ertrag bekommen, was wir hier säten, was wir hier handelten. Unser Handeln jetzt ist wie eine Saat, die dann aufgehen wird und wir bekommen dann die Frucht von unserem Handeln hier. Unser Handeln hier, sagt Paulus, tendiert in eine Richtung, wohin sein Handeln im Leibe führt. Es tendiert hin zu dieser Frucht, ob es gut oder schlecht ist. Alles wird bewertet werden. Die nächste Stelle, Römer Kapitel 14, Römer 14, Vers 12. Dann wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Jeder für sich selbst. Wenn wir sündigten und wir meinten, das war eine legitime Reaktion auf das Sündigen eines anderen, dann werden wir nicht Rechenschaft geben für ihn, sondern für uns selbst. Es ist nämlich keine Sünde, die gerechtfertigt ist. Nichts rechtfertigt eine böse Tat oder einen bösen Gedanken. Wir können das nie auf einen anderen abschieben. Keine Schwachheit, keine Müdigkeit, keine Anfechtung von anderen, keine schwierige Person. Ja? Wenn der wenigstens etwas anders wäre, dann könnte ich auch mehr Sieg haben. Ja? Nein. Wir können mit dem schwierigsten Menschen auskommen, die Gnade Gottes reicht immer aus. Jeder von uns wird für sich selbst Gott Rechenschaft geben. 1. Korinther 3, 1. Korinther 3, Verse 12 bis 15. Wenn jemand auf diesen Grund hinaufbaut, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh, wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen. Heute ist es nicht immer klar, was wir bauen, weil es in Feuer enthüllt werden wird. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer prüfen. Vielleicht denkt Paulus hier an die feuerflammigen Augen unseres Herrn, wie in Offenbarung Kapitel 1, Augen wie Feuerflammen. Wenn jemandes Werk bleibt, das er darauf baut, wird er Lohn bekommen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, wird er Schaden leiden, Verlust, keinen Lohn. Aber er selbst wird gerettet werden, aber so wie durchs Feuer. Das ist traurig genug. Dankbar sind wir, dass wir wenigstens gerettet werden. Aber erst dann werden wir sehen, was wir dann verpassen. Ja. Offenbar ist doch ein Unterschied im Genuss der Herrlichkeit im Jenseits. 1. Johannes 4, Vers 17. 1. Johannes 4, Vers 17. In diesem ist die Liebe mit uns zur Vollendung gekommen, sodass wir am Tage des Gerichts, ich weiß nicht, ob Ihnen schon diese Ansicht begegnet ist, man will streng unterscheiden zwischen Gericht und Preisgericht, aber so wie alle Freikirchen auch Kirchen sind, so ist auch ein Preisgericht ein Gericht. Sodass Johannes sich dieses Wort Gericht leisten kann. Wir sollten nicht zu schnell sein, zu sagen, wir Christen werden nicht in ein Gericht kommen. Es ist nur die Frage, in welches Gericht wir nicht kommen. Es ist durchaus gestattet, das Preisgericht vor dem Richterstuhl Christi als Gericht aufzufassen. Das ist durchaus legitim. Wir werden nicht verloren gehen, aber wir werden ein Gericht durchzustehen haben, sodass wir am Tage des Gerichts Freimütigkeit haben, weil wir, so wie jener ist, auch wir in dieser Welt sind. So sind wir in dieser Welt und wir dürfen obsiegen, sodass wir damals oder an jenem Tage mit Freimütigkeit ihm begegnen können, mit erhobenen Augen, nicht mit gesenkten Augen. Mit der Bereitschaft, sofort mit ihm sprechen zu können und nicht verstummen müssen und schweigsam sein müssen. Wir wissen ja, wie betroffen wir sein können, wenn wir uns als Schuldner vorkommen müssen. Johannes will das nicht. Der Heilige Geist will das nicht, durch den Johannes spricht. Er will, dass wir die Gnade hier wahrnehmen. Denn wenn Jesus in dieser Welt ist und er in uns lebt, dann ist seine Gnade ausreichend. So wie er in dieser Welt ist, so sind wir. Seine Gnade ist es, seine Kraft, mit der wir hier durchhalten können. Wollen wir sie nutzen? Aber es kommt ein Tag der Abrechnung. Also, die Begegnung mit dem Herrn beinhaltet diese Untersuchung. Als drittes beinhaltet die Begegnung mit dem Herrn eine Darstellung. Wenn die Gläubigen ihrem Herrn begegnen, werden sie Gott dargestellt. Das gehört alles immer noch zur Begegnung, dem zweiten Ereignis. Wenn die Gläubigen ihrem Herrn begegnen, werden sie Gott dargestellt. Wir lesen aus Epheser 5, die Verse 25 bis 27. Vielleicht will man diese Stelle aufschlagen. Sie brauchen nicht alle Stellen aufzuschlagen, das haben Sie auch nicht gemacht. Aber ab und zu bei einem wichtigeren oder längeren Text ist es schon angebracht. Epheser 5, Vers 25. Also jetzt können wir verstehen, dass die Sonne was Solarenergie etwas Wirkliches ist. Ich glaube, Bruder Van der Maas sagte gestern, Sie würden mit der Einrichtung da drüben 10.000 Liter im Jahr Öl ersparen. Stimmt das? Habe ich da richtig gesagt? Vielleicht sind Sie nicht eingeweiht in diese Zahl.
Sehr effektiv.
Wie?
Sehr effektiv.
Sehr effektiv, ne? Darf man ihn beten für Sonnenschein, ne? Aus mir aus einem Grund. Epheser 5, Vers 25. Männer, liebt eure Frauen. Wie? So, wie ja auch Christus die Gemeinde liebte. Jetzt kann jeder Verheiratete beten, Herr, hilf mir, meine Frau so zu lieben, wie du mich geliebt hast. Und sich selbst für sie hingab. Lieben möchte man schon, aber sich hingeben möchte man nicht, nein? Jesus hat sein Leben für seine Braut hingegeben. Wir sollten bereit sein, auf alles zu verzichten. Sich selbst für sie hingab, und jetzt konzentrieren wir auf die Hingabe von Jesus, Vers 26, damit er sie, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hatte, da ist nicht von der Taufe die Rede, sondern vom Wort Gottes. Das Wort Gottes reinigt, wie ein Bad reinigt. Das Wasserbad im Wort gereinigt hatte, mit der Bekehrung, kommt das Wort Gottes zu uns, wir kehren um und wir werden gereinigt durch das Wort Gottes. Aber danach müssen wir geheiligt werden, damit er sie, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hatte, heilige. Das geschieht jetzt nach der Bekehrung. Damit er sie sich selbst darstelle. Übrigens, in Vers 26 haben wir eine Reihenfolge, ähnlich wie bei im Gespräch zwischen Jesus und Petrus beim Abendmahl. Ja. Da sagt Jesus zu Petrus, wer einmal gewaschen ist, gebadet ist, der braucht nicht mehr, als nur die Füße gewaschen zu bekommen. Also, das heißt nicht einmal im Leben, sondern nicht jeden Tag notwendigerweise. Allerdings, ich hörte von einer Inderin, die Mutter hätte geschimpft über die schmutzigen Engländer. Die würden sich nicht genug baden. In diesem Hause hat man sich offenbar wohl wenigstens einmal, mehrere Mal am Tage gebadet. In Indonesien, habe ich gehört, ist das Klima so feucht, so ja, schwül, dass man wohl einige Mal am Tag sich baden muss. Nun, ich weiß nicht, was die Sitten waren, aber auf jeden Fall spricht ja Jesus von etwas, er spricht im übertragenen Sinne. Wir werden einmal im Leben gebadet und dann werden wir gewaschen. Und dann brauchen wir nicht mehr gebadet zu werden, sondern wir müssen aber immer wieder geheiligt werden, wie jemand, der in Israel damals reist, wenn er ankommt, immer wieder die Füße waschen muss, weil sie staubig geworden sind. So müssen wir auch die Füße gewaschen bekommen und ab und zu auf den Kopf. Damit er sie, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hatte, heilige. Ich denke nicht, dass diese Unterscheidung in allen ihren Übersetzungen zum Ausdruck kommt. Erst Wasserbad im Wort in der Wiedergeburt, dann, das ist ein Punkt, und dann die Linie der Heiligung in unserem Leben. Und dann der letzte Punkt wieder, Punkt, Strich, Punkt. Die Vollendung ist dann wieder ein Punkt, damit er sie sich selbst darstelle. In dieser Begegnung mit dem Herrn gibt es also eine Darstellung. Als die herrliche Gemeinde, ohne einen Flecken, Flecken entfernt man mit Bürsten oder Flüssigkeit, ja, oder einen Runzel. Die Mädchen, einige der jungen Männer wissen vielleicht, wie Runzeln entfernt werden. Heute entfernt man allerdings keine Runzeln mehr, glaube ich. Das ist jetzt in Mode, Kleider mit Runzeln zu tragen. Aber es gab einmal eine Zeit, ich wenigstens entsinne mich ihr noch, als man Runzeln nicht erwünscht waren. Und die wurden mittels eines warmen, um nicht zu sagen heißen Eisens entfernt. Ja. Es braucht Wärme, um es euphemistisch auszudrücken. Hitze. Ja. Oder ein Runzel. Und Jesus weiß schon, wie viel Wärme anzuwenden, damit die Runzeln unserem Charakter, wo es nicht gerade charakterlich ist, wie er diese Runzeln zu entfernen hat. Oder etwas Ähnliches. Sondern damit sie heilig und tadellos sei, nicht mehr etwas auszusetzen. Schön. Diese Hoffnung dürfen wir haben. Wollen wir heute mitmachen. Also es gibt eine Darstellung. Wir werden Gott vorgestellt, dargestellt. Dies sind sie. Ja? Rechnen wir damit. Das ist Realität. Wir sollten damit rechnen. Kolosser 1, 21 und 22. Kolosser 1, 21 und 22. Und euch, die ihr einst Entfremdete wart und Feinde in der Gesinnung, was sich in den bösen Werken äußerte, versöhnte er jetzt in dem Leib seines Fleisches, oder durch den Leib seines Fleisches, durch den Tod. Warum? Warum ist Jesus gestorben? Um euch darzustellen als Heilige und Tadellose, dieselben zwei Wörter, die Paulus im Epheserbrief gebraucht hat. Und jetzt kommt ein drittes Wort hinzu. Und Unsträfliche vor ihm. Was ist der Unterschied zwischen tadellos und unsträflich? Das Wort, das mit unsträflich hier übersetzt wird, bedeutet nicht zurückzurufen. Sind Sie schon mal durch einen Zoll gegangen, ein bisschen zu schnell und Sie wurden zurückgepfiffen? Ich habe es erlebt. Das war außergewöhnlich allerdings. Man wird ja normalerweise nicht vom Zoll des Landes, das man verlässt, angehalten. Aber ich habe es erlebt vor vielen Jahren, als wir noch strengere Sitten hatte an den Grenzen. Ich fuhr nach Frankreich und wusste schon, dass der deutsche Zoll nichts zu suchen hatte. Bin ich einfach vorbeigefahren. Mit einmal merke ich doch, so schnell fuhr ich nun auch nicht, dass ich zurückgerufen wurde. Nun habe ich zurückgestoßen. Wollte etwas von mir wissen. Das soll uns nicht passieren an der Himmelsfahrt her. Paulus will das nicht. Jesus ist für mich gestorben, damit ich dann nicht zu schnell durchgehe und zurückgepfiffen werden muss. Moment einmal, Kontrolle. Wenn wir das Kleid Jesu tragen, das ist ein unsträfliches Kleid, wollen wir uns auf dieses berufen. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmelwert eingehe. Judas 24 spricht auch von dieser Darstellung. Dem, der euch ohne Straucheln zu behüten vermag, wunderbar, und ohne Schandbares in die Gegenwart seiner Herrlichkeit zu stellen mit hoher Freude. Wer freut sich? Nun, wir beide. Der Herr, der uns vorstellt, und wir, die wir vorgestellt werden. Beide haben Grund zur Freude. Die Ehre aber wird ihm gehören, und die wird in Vers 25 zum Ausdruck gebracht. Immer noch diese Begegnung, aber jetzt ein viertes Element. Brauchen Sie mehr Licht? Wenn die Wärme der Sonne weg ist, ist auch das Licht nicht dasselbe. Wenn Sie Licht brauchen, kann ich einschalten. Also, ein vierter Aspekt dieser Begegnung. Die Bibel spricht von einer Besiegelung. Besiegelung. Die Begegnung der Gläubigen mit ihrem Herrn wird durch eine Vereinigung mit ihm besiegelt. Dieses wird mit dem Begriff der Hochzeit zum Ausdruck gebracht. Einer Vermählung, Die Schrift spricht hier von einer Vermählung. Eine Vermählung ist die Besiegelung einer Beziehung, einer Liebesbeziehung, die aufgebaut wurde. Wir haben hier hauptsächlich zwei Texte. 2. Korinther 11, Vers 2. 2. Korinther 11, Vers 2. Ich eifere um euch mit der Eifersucht Gottes, denn ich verlobte euch einem Mann, eine reine Jungfrau Christi darzustellen. Paulus ist wie ein, wie sagt man das? Was kommt vor dem Papier? Einige Gläubige haben sich aufgeregt, als, ich glaube es war am Ethos, der Schwengel Verlag, sich anbot, Ledige zusammenzuführen. Im Englisch sagt man Matchmaker. Wie sagt man das jetzt? Heiratsvermittler. Paulus ist ein Heiratsvermittler. Er hat die Korinther Gott zugeführt. Und die Korinther sind wie eine Jungfrau. Und sie haben sich verlobt. Paulus hat die Braut, die Korinther, Jesus vorgestellt und hat sie gleichsam verlobt, hat also dieses Versprechen ihnen abgenommen gleichsam. Aber die Hochzeit, die Bestätigung, die Besiegelung bleibt noch aus. In Israel ist die Verlobung oder hat die Verlobung die Kraft einer Eheschließung. Damals, ich spreche jetzt von den biblischen Zeiten. Es findet eigentlich keine Verlobung statt, sondern eine Eheschließung in zwei Etappen, genauer gesagt also. Die erste Etappe nennt man vielleicht Verlobung, aber ist schon eine gesetzlich anerkannte Eheschließung. Nur lebt das Paar nicht zusammen. Dies ist jetzt die Vorbereitung auf das Eheleben. Und nach vielleicht einem Jahr kommt die Hochzeit. Und diese Hochzeit ist dann eine Feier, aber dann auch eine Besiegelung des Vertrages. So ähnlich ist das mit uns. Wir sind wirklich Jesu Eigentum. Wir gehören ihm. Und so können wir schon nach Epheser 5 seine Frau genannt werden. Wir haben hier eigentlich zwei Bilder. Das der Ehe nach Epheser 5 und das der Verlobung von 2. Korinther 11. Wir sind heute gleichsam verlobt und das zeigt, dass wir auf Probe ihm gehören. Und eines Tages, wenn die Probe bestanden ist, die Liebe intakt ist, sollen wir mit ihm dann vermählt werden. Und davon ist in Offenbarung 19 die Rede. Offenbarung 19, Verse 6 bis 9. Ich hörte eine Stimme wie einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser. Und wie das Rollen starker Donner, die sagte, Halleluja, weil der Herr, Gott, der Machthaber über alles, als König geherrscht hat. Lasst uns froh sein und jubeln und ihm den Ruhm der Herrlichkeit geben, weil die Hochzeit des Lammes gekommen ist. Und seine Frau machte sich selbst bereit. Und es wurde ihr gegeben, mit feinem, reinem und leuchtendem Linnen umgeben zu werden. Denn das feine Linnen ist die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und er sagte zu mir, ein Bote, schreibe, Glückseligkeit ist das Los derer, die zum Hochzeitsmahl des Lammes gerufen sind. Ja, das ist ein gefülltes Wort, glückselig. Das ist die endgültige Glückseligkeit, die volle Glückseligkeit, die dem Zähneknirschen auf der anderen Seite gegenübersteht. Und er sagte zu mir, diese sind die wahren Worte Gottes. Und ich fiel nieder, vor seinen Füßen ihn anzubeten. Es wurde ihm aber nicht gestattet, er ist nur ein Engel. Hochzeit des Lammes, die Vermählung. Das heißt, unsere Gerechtigkeit, die wir empfangen haben in der Wiedergeburt und sich geäußert hat in Form von Gerechtigkeiten, hier ist Mehrzahl, haben Sie den Text vor sich? Wenn nicht, brauchen Sie nicht wieder aufzuschlagen. Aber wenn Sie ihn haben, in Vers 8 am Ende steht Gerechtigkeit in der Mehrzahl. Das Linnen ist die Gerechtigkeiten der Heiligen. Also die Gerechtigkeit hat sich in Form von Gerechtigkeiten, wiederholten Gerechtstaten, erwiesen. Und jetzt kommt die Bestätigung. Das Leben hat die Wiedergeburt bestätigt und jetzt kommt die Vermählung. Noch ein fünfter Aspekt zu dieser Begegnung. Mit der Begegnung der Gläubigen mit ihrem Herrn entsteht auch eine Begegnung mit anderen Gläubigen. Mit anderen Gläubigen. Denn alle Gläubige begegnen dem Herrn. Und so wie die Speichen einander näher kommen, je näher sie zur Achse kommen, so begegnen wir einander, wenn wir alle dem Herrn begegnen im Jenseits. Wer gehört zu dieser Begegnung? Wem werden wir an Gläubigen dort begegnen? Erstens, wir werden bekannten und geliebten Gläubigen begegnen, die uns bereits vorangegangen sind in die Ewigkeit. Davon spricht 1. Thessalonicher 4. Gläubige, die uns vorangehen, die wir hier gekannt und geliebt hatten. Wenn Sie Gläubige kennen, die bereits gestorben sind, dann wissen Sie, diesen werden Sie dort begegnen. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis seid. Ich will nicht, dass ihr traurig seid in Bezug auf die Entschlafenen. Die Gläubigen, die gleichsam schlafen, weil sie sicher zur Auferweckung kommen werden. Sie werden wach werden. Die Auferstehung ist ihnen sicher. Also, wir werden sie wiedersehen. Die Thessalonicher wussten noch nicht genau, wie es um die Zukunft Verstorbener war. Und haben vielleicht gedacht, dass das Königreich Gottes nur für Lebende ist. Die, die gestorben sind, nun, die haben es nun eben verpasst. Ja. Nein, sagt Paulus, es kommt eine Auferstehung. Die werden schon dabei sein. Ja, die werden sogar zuerst dabei sein. Und dann wir. Also, dann freuen sich die Thessalonicher wirklich, dass ihre Verstorbenen ganz dabei sind. Und Vers 18 sagt dann Paulus zum Schluss, so tröstet euch untereinander mit diesen Worten. Gute Worte, die wir immer wieder anlässlich einer Beerdigung eines Gläubigen hören. Und zu Recht. Das Wort kann aber auch anders übersetzt werden. Das griechische Wort bedeutet aufrufen, nicht nur zurufen. Es ist ein breites Wort, das mehrfach gebraucht wird, eine mehrfache Verwendung findet. Und es kann auch bedeuten, ruft einander auf. Es ist das Wort, das manchmal zu Unrecht mit ermahnen übersetzt wird. Ich ermahne euch und so weiter. Es bedeutet aufrufen. Und so können wir einander aufrufen und mitnehmen und auch ermahnen manchmal auf jenen Tag hin, damit wir vorbereitet sein. Aber trösten ist sicherlich nicht verkehrt. Das ist eingeschlossen. Wir werden unsere Lieben sehen und das darf uns jetzt trösten. Zweitens, wir werden solche Gläubige wir werden solchen Gläubigen begegnen, die wir nicht gekannt haben. Besonders freuen wir uns auf die Begegnung mit den Glaubenshelden der Vergangenheit. Zum Beispiel mit solchen von Hebräer Kapitel 11. Wir freuen uns auf die Begegnung mit Abraham, Isaak, Jakob, Noah, Abel, dem ersten Märtyrer. Es werden viele dort sein. Alle, die in Hebräer 11 genannt sind und noch andere. Wir kennen sie aus Biografien, aus unserer Zeit. Man hört von ihnen. Und wir hätten sie gern mal getroffen. Wir werden sie treffen. Das wird schön sein. Und wenn Sie heute Fragen haben in Bezug auf die schwierigen Stellen bei Paulus, die Petrus nicht ein und ganz verstehen konnte, dann haben wir genügend Zeit, um uns mit ihm zu unterhalten. Und vielleicht geht es Ihnen auch so mit mir, dass Sie nicht alles verstehen, was ich sage. Übrigens, ich will Sie trösten, da kam einmal ein Student zu Professor Hegel. Hegel war ein Philosoph, ein sehr gescheiter Philosoph, der aber oft geirrt hat, nicht zu gescheit hat. Aber eines Tages kam ein Student zu ihm mit einer Passage aus einem seiner Bücher. Er könnte das nicht verstehen, aber ich es ihm erklären könne. Hegel hat sich das angeguckt, was er damit geschrieben hat. Und als er das sah, sagte er zum Studenten, als ich das schrieb, da haben zwei das verstanden. Gott und Hegel. Heute besteht es nur einer. Mir geht es auch manchmal so, dass ich vormals Geschriebenes nicht mehr verstehen kann. Manchmal kann ich es nicht einmal lesen. Das wird wunderbar sein, sich mit diesen großen Helden zu unterhalten. Ob man sich da schämen wird, vielleicht zunächst. Aber als drittes, Offenbarung 5, Vers 9, wir werden die große Schar, alle werden wir dort treffen. Früher oder später können wir uns alle kennenlernen. Ja. Das wird schön sein. Eine große Schar von verschiedenen Ländern, verschiedener Farben. Ob wir alle dieselbe Farbe haben, weiß ich nicht. Gibt es da Rundmalen? Wird der Leib vollkommen sein? Oder wird er die Märtyrermale noch weisen? Ich denke, es gibt nur einer im Himmel, der Wundmalen aufweisen wird. Und zwar als ewiges Zeichen davon, dass er uns so geliebt hat, ja. Unser Herr Jesus. Aber ich glaube, die anderen werden keine Wundmalen haben. Ob sie farbig sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird alles sehr schön sein. Offenbarung 5, Vers 9. Und sie singen ein neues Lied, dessen Worte lauten, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, weil du geschlachtet wurdest und uns für Gott erkauftest mit deinem Blut. Aus jedem Stamm, wissen Sie, dass dieser Text mir Mühe macht? Können Sie sich vorstellen, warum? Ja? Genau. Es gibt nicht nur ausgestorbene Vogelarten. Es gibt ausgestorbene Stämme. Und solche, die vielleicht erst vor kurzem ausgestorben sind. Die Ureinwohner von, ich könnte Tasmanien sein. Sind erst vor einigen Jahren, glaube ich, ist die letzte Person gestorben. Nun, eine solche Person mag vielleicht in heutiger Zeit das Evangelium gehört haben. Aber wie ist es mit solchen Stämmen, die so abseits lebten, dass niemand dorthin kam? Ich weiß es nicht. Ob Gott Mittel und Wege hat, außerhalb der Missionare, um ihnen deutlich zu machen, wir wissen, dass manchmal Gott solchen einen Traum geschenkt hat, wenn sie wirklich Suchende waren. Aber dann scheint es doch so zu sein, dass dieser Traum mehr dazu diente, einen Connex, eine Verbindung herzustellen mit einem Missionaren oder einem Boten zu entdecken, sodass sie dann doch durch einen Boten das Evangelium hörten. Ich weiß es nicht. Aber dieser Text ist wahr. Und wir wollen auch ihm vertrauen, aus jedem Stamm, jeder Sprache, Volksgruppe und jedem Volk. Das wird eine große Schar sein, in der Tat. Wir werden dann etwas merken von der Größe des Sieges unseres Herrn, von der wunderbaren Kraft des Sieges unseres Gottes. Wir werden die Größe dieser Schar dort dann sehen. Hier scheinen wir eine Minderheit zu sein. Vielleicht sind wir auch eine Minderheit von der gesamten Bevölkerung der Welt.